Hören Sie nun Evangelist Richard Ames. Guten Tag, liebe Geschwister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sabbattag. Willkommen an alle Gäste. Wir sind heute 209 Personen hier und sind sehr dankbar für das Wachstum, wie Herr Leek schon erwähnt hat. Und wir freuen uns auf das neue Gebäude nächste Woche. Und Gott hat sein Volk gesegnet während des Laubhüttenfestes 2010. Und es war eine freudige Feier. Und natürlich haben wir am Fest gelernt und lernen auch weiterhin, Könige und Priester für die Welt von morgen zu werden. Und morgen in einer Woche haben wir eine Zusammenfassung vom Fest hier in dieser Halle. Nun, Gott hat uns berufen, ein Licht in der Welt und das Salz der Erde zu sein. Und so ist es also wichtig, dass jeder von uns fähig ist, das Reich Gottes zu repräsentieren und wirksam nach Gottes Lebensweise zu leben. Und wie erfolgreich sind Sie darin, das wahre Christentum zu repräsentieren? Sind Sie ein wirkungsvoller Diener, ein Botschafter für Christus? Gibt es einen Weg, wie Sie Ihren Charakter und Ihre Persönlichkeit weiterentwickeln können, um Gottes Liebe, Freude und Frieden mehr auszustrahlen? Manche von Ihnen haben die Geschichte schon gehört von ein paar Männern, die sich in einer Psychiatriestation unterhalten, und sie fragen sich, warum sie dort sind. Und so fragt einer von ihnen, warum sind wir hier? Und schließlich gibt einer die tiefgründige Antwort, wir sind hier, weil wir nicht ganz da sind. Und manche von uns sind vielleicht auch nicht ganz da. Wir fühlen uns physisch nicht ganz wohl. Manche von uns haben vielleicht den Eindruck, dass sie geistlich nicht ganz da sind. In Johannes Kapitel 7, wenn Sie das bitte aufschlagen, war Jesus in Jerusalem zum Laubhüttenfest und er wurde angeklagt, den Sabbat zu brechen, weil er einen Mann heilte. Und das war am Sabbat. Johannes Kapitel 7 und Vers 21. Johannes 7, Vers 21. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein einziges Werk habe ich getan, und es wundert euch alle. Mose hat euch doch die Beschneidung gegeben. Nicht, dass ihr von Mose kommt, sondern von den Vätern, und ihr beschneidet den Menschen auch am Sabbat. Johannes Kapitel 7, Vers 23. Wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit nicht das Gesetz des Mose gebrochen werde, was zürnt ihr dann mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. In der King James Version heißt es, was zürnt ihr dann, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen vollständig gemacht habe? Christus hat diesen Mann ganz gesund gemacht. Der Mann war in diesem Moment physisch vollständig. Und es gibt mehr Beispiele für Heilungen. Schlagen wir auf Apostelgeschichte. Kapitel 4, Apostelgeschichte Kapitel 4, Apostelgeschichte 4, Vers 5. Wir wissen, dass die Apostel nach dem Pfingstfest dabei waren, Menschen zu heilen. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 5. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Hohenpriestergeschlecht waren, und sie stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Und Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an den kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, in der King James Version heißt es, durch wen er ganz geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Und es gibt noch einige weitere Beispiele, ich werde sie nicht aufschlagen, zum Beispiel Apostelgeschichte 9, Vers 34, wo Petrus zu Aeneas sprach, Apostelgeschichte 9, Vers 34, Jesus Christus macht dich gesund. Sind Sie gesund? Sind Sie ganz, vollständig? Können wir nicht nur physisch gesund und ganz, sondern können wir auch geistlich ganz gesund sein? Lassen Sie mich eine andere Frage stellen. Sind Sie eine vollständige Person? Sind Sie ganz da? Sind Sie geistlich reif? Sind Sie in Ihrem geistlichen Charakter gewachsen, um ein Licht in der Welt und das Salz der Erde zu sein? Wie können wir geistlich gesund gemacht werden? Wie können wir geistlich vollständiger werden? Schlagen wir auf Kolosser Kapitel 2, und das ist wirklich die zentrale Schriftstelle dieser Predigt. Und ich werde sie am Ende nochmal wiederholen. Kolosser Kapitel 2, Vers 6. Und ich habe schon erwähnt, wie dieses eine meiner Lieblingsschriftstellen ist. Eine von vielen hundert Lieblingsschriftstellen. Kolosser Kapitel 2, Abvers 6. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Wiederum, es geht hier um eine tägliche Beziehung. Etwas, was Dr. Meredith seit vielen Jahrzehnten betont, dass wir den Namen Jesu Christi wertschätzen sollen und eine persönliche, enge Beziehung zu ihm haben müssen. Mit Jesus Christus als unserem lebendigen Erlöser. Weil er bald zu dieser Erde zurückkehrt und diejenigen, die bereit sind, werden ihm in der Luft entgegengehen und vom Sterblichen zum Unsterblichen verwandelt werden. So lebt auch in ihm, Vers 7, und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben. Und wir sind fest verwurzelt und gegründet in Christus durch unsere täglich wachsende Beziehung. Seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Und wiederum, es gibt Schlüssel zu einem geistlich erfüllten Leben, und einer dieser Schlüssel ist es, dankbar zu sein und seine Dankbarkeit auszudrücken. Vers 8. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Christus ist allmächtig. Er erhält das Universum mit dem Wort seiner Macht. Und so machtvoll ist er. Und wenn er in uns lebt, dann haben wir diese Kraft in uns. Beachten Sie Vers 10. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. In der Interlinearbibel heißt es, ihr seid in ihm erfüllt, vollständig, in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Wie können Sie also geistlich gesund und vollständig gemacht werden? Durch Ihre geistliche Beziehung mit Ihrem und meinem Erlöser. Und indem Sie in ihm bleiben. Galater 2, Vers 20. Das kennen Sie jetzt schon. Galater 2, Vers 20. Christus lebt in mir. So können Sie also Ihre Gefühle von Unreife, Ihre Gefühle von Entmutigung, Ihre Gefühle, nicht ganz da zu sein, überwinden. Ihr Gefühl, unvollständig zu sein. Wir haben diese wunderbare Verheißung. In ihm sind Sie vollständig. Und das ist der Schlüssel der Predigt heute. Denken Sie an diese Verheißung. Ihr seid in ihm erfüllt. Wir sind in Christus erfüllt. So fragen wir uns heute also, was fehlt in meinem Charakter, in meiner Wesensart? Was muss denn noch weiterentwickelt werden und vervollkommnet werden? Haben Sie göttliche Geduld? Haben Sie göttliche Weisheit? Haben Sie geistliche Reife? Was müssen Sie in Ihrem Leben noch überwinden? Und wir wissen, dass unser Auftrag ist, Satan, die Gesellschaft und uns selbst zu überwinden. Aber fragen Sie sich detaillierter, was muss ich speziell noch überwinden? Fehlt es Ihnen an einer der Früchte des Heiligen Geistes? Wie Liebe, Freude, Frieden? Und natürlich heißt es in Galater 5, Vers 22 auch, gegen all dies ist das Gesetz nicht. Galater 5, Vers 23. Schlagen wir auf 2. Korinther 13, Vers 7. Und wiederum, der Apostel Paulus gab diese Ermahnung an die Korinther, vollständig zu werden, gesund zu werden. Das heißt, reifer zu werden, erfüllt zu werden. 2. Korinther, Kapitel 13. Und lesen wir ab Vers 7. Wir bitten aber Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir als tüchtig angesehen werden, sondern damit ihr das Gute tut und wir wie die Untüchtigen seien. Denn wir vermögen nichts wider die Wahrheit, sondern nur etwas für die Wahrheit. Und Paulus verteidigt hier seine Autorität als Apostel. Vers 9, wir freuen uns ja, wenn wir schwach sind und ihr mächtig seid. Um dies beten wir auch, um eure Vollkommenheit. Sollen wir also füreinander beten, dass wir geistlich reifer werden, dass wir geistlich ganz da sind, dass wir geistlich vollständig und gesund sind? Lesen wir Vers 11. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen. Und er wiederholt seine Ermahnung. Lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Und ich habe das in Chiguanas in Trinidad sehr zu schätzen gewusst, als meine Frau und ich in die Versammlungshalle kamen und wir wurden von den jungen Damen auf die Backe geküsst, als wir hereinkamen. Das ist zumindest ein Platz, wo wir eine gute Tradition haben. Wir haben in vielen Plätzen gute Traditionen. Aber das ist eine besonders gute Tradition, wie wir zu schätzen wussten. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Paulus sagt uns also, wir sollen geistlich vollständig werden, sollen geistlich vollkommen werden. Und wiederum, sind sie eine vollständige Person? Sind sie ganz da? Wir müssen all diese Dimensionen des Lebens weiterentwickeln, unseren Charakter, unsere Persönlichkeit, damit wir vollständig und gesund werden. Gott kann uns geistig vollständig und gesund machen und er kann uns physisch vollständig gesund machen. Und der Titel der Predigt heute ist: Sind Sie geistlich vollständig gesund? Oder wenn Sie noch einen Untertitel möchten, der Untertitel wäre: Was fehlt? In der heutigen Predigt sehen wir uns also ein paar Bereiche an, Bereiche unseres Lebens, in denen wir uns als wirkungsvollere Diener Jesu Christi und als Licht in der Welt weiterentwickeln können. Wir können uns alle weiterentwickeln, können wachsen und manchmal, wenn wir versuchen zu überwinden, stoßen wir auf eine Grenze. Und es scheint so, als könnten wir diese nicht überwinden. Eine schlechte Angewohnheit, die uns immer wieder überkommt und stört, wir kommen einfach nicht über diese Barriere hinweg. Und ich bete täglich, dass Gott uns Erfolge gibt in unserem Überwinden, Siege und Triumphe in Christus. Und Dr. Pia hat einige der Verheißungen erwähnt, die uns helfen, mutig voranzuschreiten im Glauben. Lesen wir eine dieser Verheißungen in 2. Korinther Kapitel 2. Wiederum eine der Schriftstellen, die ich versucht habe, auswendig zu lernen und darüber zu meditieren und zu beten. 2. Korinther Kapitel 2 und Vers 14. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14. Das ist eine sehr starke Verheißung. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus. Wir müssen siegreich sein, wir müssen überwinden. Und Gott verheißt, dass wir in Christus triumphieren können. Und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns, die Prediger, an allen Orten. Wir geben ein Zeugnis in der Welt. Und jeder von uns muss als Christ ein persönliches Zeugnis geben, in der Welt durch sein Verhalten. So danken wir Gott für diese Verheißung, dass er uns allezeit in Christus den Sieg gibt. So bete ich um Durchbrüche, um Siege, wo ich bis jetzt noch nicht gewachsen bin oder wo ich zurückgefallen bin oder stagniere in manchen Bereichen, dass ich da einen Durchbruch erziele. So beten wir um dramatische Veränderungen und wir brauchen Gott nicht einzuschränken in unserem Denken. Vor einiger Zeit habe ich mit einem Mann gesprochen, der mir erklärt hat, er sei zu schwach, um die Ermahnung in die Praxis umzusetzen, die der Prediger ihm gegeben hat. Denn sicherlich ermahnen wir sie manchmal, etwas zu tun, etwas zu überwinden. Wir ermahnen sie zu beten, ihre Bibel zu lesen, und dieser Mann gab als Entschuldigung vor, dass er zu schwach war. Und diese Einstellung kann als Entschuldigung vorgebracht werden. Und diese Person würde damit sagen: Ich bin zu schwach, um Gott zu gehorchen. Welche Antwort würde Christus darauf geben? O ihr Kleingläubigen! Wir müssen uns also dafür entscheiden, Gott zu antworten und auf diese Ermahnungen Acht zu haben. Und es ist eine erschreckende Einstellung, wenn jemand sagt: Ich bin zu schwach, um Gott zu gehorchen. Und Jesus bezeichnete diese als Kleingläubige. Und so eine Person ist nicht wirklich von Gott überwunden. So eine Person hat nicht wirklich bereut, hat nicht den Glauben angewandt. Jesus sagte in Markus 1, Vers 15, Markus Kapitel 1, Vers 15: Tut Buße oder bereut und glaubt an das Evangelium. Wenn Sie also Hilfe brauchen, um zu bereuen, wenn Sie in einem geistlichen Leben stecken bleiben und nicht weiter wachsen, wenn Sie frustriert sind, wenn Sie sich unvollständig fühlen, dann müssen Sie vielleicht noch Predigten anhören, wie die Predigt Nummer 572, Fasten und Reue. Und erinnern Sie sich auch, wir haben eine wunderbare Broschüre für diejenigen, die sich dafür interessieren und sich über die Taufe Gedanken machen. Sollten Sie sich taufen lassen? Wenn Sie also erwägen, getauft zu werden, sollten Sie diese Broschüre lesen und studieren. Sollten Sie sich taufen lassen? Aber wenn wir an Gottes Verheißungen glauben, wenn wir auf ihn vertrauen, wie wir in der Kurzpredigt gehört haben, dann gibt er uns Kraft. Er gibt uns Glauben. Wenn Sie die letzten beiden Predigten hier in Charlotte verpasst haben, dann hören Sie auch diese nochmal an. Dr. Meredith's Predigt bitten wir inständig um Heilungen. Und Dr. Douglas Winnells Predigt von letzter Woche einen stärkeren Glauben aufbauen. Wenn Sie also geistlich schwach sind, dann müssen Sie die geistlichen Werkzeuge gebrauchen, über die Dr. Meredith in seiner Predigt gesprochen hat. Und es gibt viele Schriftstellen, wie wir in der Kurzpredigt gehört haben, Jesaja 41, Vers 10, Jesaja 41, Vers 10, wo Gott verheißt, ich stärke dich. Wenn Sie also geistlich schwach sind, geben Sie es zu. Und geben Sie zu, dass es Ihnen an Glauben mangelt. Geben Sie zu, dass Sie Ihren Glauben stärken müssen. Und lesen Sie diese Schriftstellen, Jesaja 41, Vers 10, ich stärke dich. Und Sie möchten bestimmt keine schwachgläubige Person sein wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht verkauft hat für eine Schüssel Suppe. Dem Apostel Paulus wurde von Christus gesagt, in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9, nachdem Paulus gebeten hat, dass ihm der Dorn in seinem Fleisch entfernt werde, er erhielt die Antwort zurück, 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mit anderen Worten, wir sind physisch eingeschränkt. Wir können keine geistlichen Siege erringen, abgetrennt von Gottes Heiligen Geist. Wenn Sie also schwach sind, lesen Sie das Glaubenskapitel, Hebräer Kapitel 11. Zum Beispiel heißt es in Vers 34, diese Männer und Frauen des Glaubens sind aus der Schwachheit zu Kräften gekommen. Beten Sie also, dass Sie geistlich stärker werden. Und erinnern wir uns auch, dass Gott für uns ist, wie es in Römer Kapitel 8 und Vers 31 heißt, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Und wir wissen auch in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18, 2. Petrus 3, Vers 18, wir müssen wachsen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Aber wie ist Ihre Einstellung? Sie können die Umstände nicht verändern. Auch guten Menschen passieren schlimme Dinge. Jakobus sagt uns, dass wir in mancherlei Anfechtung fallen. Und meine Frau gab mir ein Geschenk, das jetzt in meinem Büro hängt. Und das ist ein Zitat, in dem es um die Einstellung geht. Es heißt, die Macht der Einstellung. Ich zitiere, unser Leben wird nicht dadurch bestimmt, was uns passiert, sondern wie wir darauf reagieren, was geschieht. Nicht dadurch, was das Leben uns bringt, sondern durch die Einstellung, die wir dem Leben entgegenbringen. Eine positive Einstellung setzt eine Kettenreaktion in Gang. Eine Kettenreaktion positiver Gedanken, Ereignisse und Ergebnisse. Sie ist ein Katalysator, ein Funke, der außergewöhnliche Ergebnisse hervorbringt. Und natürlich hat Herr Apatien das in seinem Leben vorbildlich vorgelebt. Und er hat oft erwähnt Philipper Kapitel 4, Vers 8. Und er hat es uns oft zitiert, Philipper 4, Vers 8. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Und Herr Apatien hat uns darin ein gutes Beispiel gegeben, durch eine positive Einstellung. Und Sie können auch Predigt Nummer 586 anhören. Wie ist Ihre Einstellung? Gott möchte also, dass wir an geistlichem Charakter wachsen, und er gibt den Schwachen Stärke, damit sie stark werden. Er gibt den Schwachen Kraft, damit sie überwinden können. Er gibt den Schwachen Kraft, damit sie geistlich wachsen und sich weiterentwickeln und ebenso wachsen im Glauben Jesu Christi. Er hat uns berufen, ein Licht in der Welt und das Salz der Erde zu sein. Für den Rest der Predigt schauen wir uns also vier Bereiche an, die uns helfen können, vollständiger zu werden, geistlich gesund und effektiv. Nummer 1 ist, entwickeln Sie Ihren Geist. Entwickeln Sie Ihren Geist. Ich schlage es nicht auf, ich zitiere es nur, Markus 12, Vers 30. Markus Kapitel 12, Vers 30, Jesus sagte dort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das ist das erste Gebot. Und Sie können die Predigt nochmal anhören mit dem Titel Lieben Sie Gott von ganzem Herzen, Predigt 540. Aber Gott hat uns dieses unschätzbare Geschenk gegeben, das Geschenk der Kraft des Geistes. Tiere haben diese Gabe nicht. Und Gott hat den Geist im Menschen mit dem Gehirn kombiniert, um uns diesen menschlichen Geist, diesen menschlichen Verstand zu geben. Und sogar die großen Psychologen und Gehirnforscher verstehen nicht wirklich, wie Langzeiterinnerungen gespeichert werden. Sie verstehen nicht das Geheimnis des Geistes. In unserer Zeitschrift Tomorrow's World haben wir einen Artikel darüber, über das Geheimnis des Geistes. Aber Sie müssen Ihren Geist entwickeln. Wie lautet der zweite Schlüssel zum Erfolg? Wie viele von Ihnen kennen den zweiten Schlüssel zum Erfolg? Okay, hier melden sich 5 Leute. Der zweite Schlüssel ist Ausbildung und Vorbereitung. Sie haben sich ein Ziel gesetzt, aber um dieses Ziel zu erreichen, müssen Sie sich vorbereiten. Müssen Sie die Grundlagen erwerben, die Kenntnis und die Bildung, um dieses Ziel zu erreichen. Gott ist der große Ausbilder. Christus ist der große Lehrer. Studien haben kürzlich festgestellt, dass ältere Menschen, die ihren Geist aktiv halten, viel weniger Gefahr laufen, an Alzheimer zu erkranken. Und diese Aktivitäten können Dinge einschließen wie Kartenspiele, Lesen oder andere geistige Aktivitäten. Sogar der Gebrauch von Computern für ältere Menschen hilft dabei, der Alzheimer-Krankheit vorzubeugen, was vielleicht eine Herausforderung für manche ist. Aber über 100 Abonnenten, die den Bibelfernlehrgang beendet haben, nutzen Dr. Merediths Kurs von der Living University über das Leben, das Wirken und die Lehren von Jesus. Und es braucht Mut. Viele nehmen diesen Kurs nur als Gasthörer, das heißt, sie brauchen nicht an den Tests teilzunehmen. Aber das ist vielleicht der einfachere Weg, diesen Kurs zu belegen. Aber diese Leute haben den Mut, diesen Kurs mitzumachen. Und Sie wissen vielleicht, dass diejenigen, die den Bibelfernlehrgang in seinen 24 Lektionen beendet haben, diesen einen Kurs pro Semester kostenlos belegen können. Und ich habe einen Mann in Trinidad kennengelernt, der das tun wollte, und er sagte, ich bin motiviert, den Bibelfernlehrgang fertig zu machen, sodass ich Dr. Merediths Kurs kostenlos mitmachen kann. Und wiederum, das ist verfügbar für diejenigen von Ihnen, die den Mut haben, weiter in geistlicher Reife und geistlicher Kenntnis zu wachsen. Und natürlich möchten wir auch uns selbst auf vielerlei andere Weise weiterbilden. Meine Frau hat verschiedene Kurse belegt für allgemeine Bildung. Hier in der Gegend haben wir das Piedmont College, eine Art Volkshochschule, wo man auch Kurse belegen kann. Und wir hatten auch einmal in Big Sandy in Texas die Möglichkeit, allgemeine Bildungskurse zu belegen. Und für die Frauen gab es einen Kurs Einführung in die Automechanik. Und meine Frau hat diesen 2-stündigen Kurs besucht und er bestand darin, in eine Autowerkstatt zu gehen, die wir am Campus in Big Sandy hatten. Und der Mechaniker hat ein Auto aufgebockt und hochgefahren, sodass die Damen sich die Unterseite des Autos ansehen konnten. Und ihnen wurde erklärt, hier ist das Getriebe, das sind die 4 Räder. Und dann hat er das Auto heruntergelassen, die Motorhaube geöffnet und er zeigte den Motor in seinen Einzelteilen. Und ich glaube, meine Frau hat etwas von diesem Kurs gelernt. Aber wir sollten nie aufhören zu lernen. Es gibt immer neue Technologie. Wir haben jetzt Handys, Notebooks, iPods, iPhones. Und wir hatten kürzlich ein Problem bei mir zu Hause mit der Mikrowelle. Diese war einfach verriegelt und hat gepiept. Und ich konnte nicht herausfinden, was geschehen war. So bin ich ins Internet gegangen und habe eingegeben, Mikrowelle verriegelt. Habe das in Google eingegeben und es kam heraus, was man tun musste. Es handelte sich dabei um eine Kindersicherung. Und da muss man den Abbruchknopf, kleine Kinder, hört jetzt kurz weg, man muss den Abbruchknopf 3 Sekunden lang gedrückt halten. Und das entriegelt die Mikrowelle wieder. Wissen ist Macht. Ich wusste nicht, was geschehen war und ich dachte, wie uns jemand gesagt hatte, wenn eine Mikrowelle schon 7 Jahre alt ist, muss man sie wegschmeißen, sie ist einfach zu alt. Nein, das war nicht das Problem. Es ging nur um das Wissen, wie man diese Mikrowelle wieder entriegelt. Und Gott sagt uns auch, dass wir Weisheit und Erkenntnis suchen sollen, wie ein Schatz. Schlagen wir auf Sprüche Kapitel 2, das kennen Sie vielleicht schon. Wie Dr. Pierre in der Kurzpredigt erwähnt hat, wir sollten die Sprüche lesen und regelmäßig auch in den Psalmen lesen. Sprüche Kapitel 2 und Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat, und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen. Und Silber ist auf dem Rohstoffmarkt kürzlich sehr gestiegen. Vor einigen Jahren waren es noch etwa $2 pro Unze Und jetzt kürzlich waren es schon 21 Dollar pro Unze. Silber ist also ein wertvoller Rohstoff. Wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet, die Recht tun und bewahrt den Weg seiner Frommen. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Wir müssen also nach Erkenntnis streben und sie suchen wie einen versteckten Schatz. Sprüche 14 und Vers 6. Sprüche Kapitel 14 und Vers 6. Der Spötter sucht Weisheit und findet sie nicht, aber dem Verständigen ist die Erkenntnis leicht. Und wir wissen auch Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, klug sind alle, die danach tun. Oder in einer anderen Übersetzung, klug sind alle, die Gottes Gebote tun. Und ich erinnere mich vor vielen Jahren in Big Sandy, da gab es einen Prediger, der Herr Armstrongs Kommentare über den Geist im Menschen kritisierte. Und er sagte lautstark, woher hat er nur diese Ideen? Und er stellte sie in Frage, aber für den Rest von uns war es sehr leicht zu verstehen. 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 11, wo es davon spricht, dass es einen Geist im Menschen gibt, dass die Tiere keine menschlichen Dinge verstehen können, nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Und so war es sehr leicht, das zu verstehen. Den Verständigen ist die Erkenntnis leicht. Wenn wir Gott fürchten, wenn wir die Wahrheit suchen, wenn wir Verständnis suchen, dann ist die Erkenntnis leicht. Gott hat uns berufen, Könige und Priester zu werden. Und wir werden auch das Bildungssystem in der Welt von morgen revolutionieren. Herr Herbert Armstrong gab uns dafür drei Aufgaben mit. Lernen Sie zu lehren, war der erste. Vereinfachen Sie Ihr Leben. Und der dritte, kommen Sie heraus aus der Welt. Das sind die drei Aufträge, die er uns dafür mitgab. Lernen Sie zu lehren, vereinfachen Sie Ihr Leben und kommen Sie heraus aus der Welt. Übrigens gab Dr. Winnell auch eine Predigt hier, Nummer 570, Bildung in Gottes Plan. Entwickeln Sie also Ihren Geist, und der Apostel Paulus schrieb in Philipper Kapitel 2, Vers 5, Philipper Kapitel 2 und Vers 5, ein jeder sei gesinnt wie Jesus Christus auch. Es ist der Geist und die Gesinnung des geistlichen Dienens, und wir brauchen eine geistliche Gesinnung. Aber legen Sie Ihren Geist schlafen? Ich beziehe mich auf niemanden, der jetzt gerade hier schläft. Aber lassen Sie Ihren Geist schlafen oder fordern Sie ihn heraus? Ein Kurs für Erwachsenenbildung kann dabei helfen und wir müssen wachsen an Gnade und Erkenntnis Jesu Christi. Der erste Bereich also, der uns hilft, vollständiger und effektiver zu werden, ist: erstens, entwickeln Sie Ihren Geist. Nummer zwei, der zweite Bereich ist: entwickeln Sie Ihre Persönlichkeit. Entwickeln Sie Ihre Persönlichkeit. Hat Jesus seine Persönlichkeit gebraucht, um Menschen zu beeinflussen? Ich habe schon zuvor von Bruce Bartons Buch gelesen, mit dem Titel Der Mann, den keiner kennt. Erinnern wir uns, dass sein Konzept von Jesus war, dass er ein dünner, körperlicher Schwächling war. Aber als er die Biografien angefangen hat zu lesen, die es über Jesus gibt, hat er einen völlig anderen Eindruck. Und so hat er in seinem Buch geschrieben, Der Mann, den keiner kennt, ich zitiere, Jesus konnte Balken tragen und die Axt schwingen. Er war ein erfolgreicher Zimmermann. Er schlief draußen und verbrachte die Tage damit, an seinem Lieblingssee umherzugehen. Seine Muskeln waren so stark, dass keiner es wagte, sich ihm in den Weg zu stellen, als er die Geldwechsler austrieb. Ein Spielverderber? Er war der beliebteste Tischgast in Jerusalem. Die Kritik von anständigen Leuten war, dass er zu viel Zeit mit den Heiden und Sündern verbrachte und die Gesellschaft zu viel genossen hat. Sie nannten ihn einen Fresser und Weinsäufer. Als der Mann mit Lesen fertig war, erklärte er, hier ist ein Mann, den keiner kennt. Schlagen wir auf Philipper Kapitel 2 und sehen wir, dass Jesus eine umfassende, vollständige und gottorientierte Person war. Er war Gott im Fleisch. Er war ein Vorbild an Charakter und Persönlichkeit. Philipper Kapitel 2 und lesen wir ab Vers 1. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Man muss ein ausströmendes Interesse an anderen haben, eine auf andere ausgerichtete Persönlichkeit, die Liebe und Zuneigung zeigt, die gegenseitigen Respekt zeigt. Und dann natürlich Vers 5, den wir schon gelesen haben. Ein jeder sei gesinnt wie Jesus Christus auch, mit dieser Einstellung des Dienens. Und Sie können auch nochmal Predigt 564 anhören, Verantwortung und Dienen. Was ist die Definition für Persönlichkeit? Die Eigenschaft oder die Tatsache, eine besondere Persönlichkeit zu sein, eine persönliche Identität zu haben, eine Individualität zu besitzen. Gewohnheitsmäßige Verhaltensmuster eines Individuums, die durch physische und geistige Aktivitäten ausgedrückt werden, Einstellungen und Eigenschaften, die die Allgemeinheit einem bestimmten Individuum zuordnet. Eine technischere Definition ist: Persönlichkeit ist eine dynamische Organisationsform innerhalb eines Individuums, eines psychisch-physischen Systems, die bestimmt, wie sich das Individuum seiner Umwelt anpasst. Dr. Meredith hat über die Persönlichkeit geschrieben in der englischsprachigen Zeitschrift der Guten Nachricht vom Mai-Juni 1990 mit dem Titel »Bauen Sie die Persönlichkeit eines Königs auf«. Dr. Meredith und sein Kollege waren auf einer langen Taufreise und waren endlich am Ende angelangt und waren ermüdet und freuten sich auf eine gemütliche Rückfahrt zum Hauptbüro in Pasadena. Aber dann erreichte sie die Nachricht von dem Boss, Herr Armstrong, der ihnen sagte, sie sollten unverzüglich zurückkehren. Und Herr Meredith schrieb: »Während wir so durch die Wüste fuhren, begann ich mir immer mehr selbst leid zu tun. Weiß er denn nicht, wie müde wir sind?« murmelte ich zu mir selbst. »Kann er nicht erkennen, dass ein Tag mehr oder weniger keinen großen Unterschied machen würde? Und außerdem könnten wir, weil wir so müde sind, einen Unfall haben und getötet werden.« Und so erreichten wir letztlich doch das Hauptbüro, stolperten in das Gebäude und suchten den Platz, wo das Treffen an diesem Nachmittag stattfinden sollte. Ich lief ein bisschen angespannt und hatte einen ernsten Gesichtsausdruck. Und dann sagte man, der Boss kommt, während sie ein paar Minuten in der Halle warteten. Und schon bald hörten wir, wie er um die Ecke kam. Der Boss kommt. Hallo Freunde! Erklang die vertraute, tiefe Stimme und er sagte, ist das schön, euch hier zu sehen? Und er ergriff meine Hand und legte die andere Hand auf meine Schulter und sagte zu mir, ich weiß, du bist müde, aber du siehst gut aus. Dieses Treffen wäre nicht so gut gewesen, wenn ihr nicht dabei gewesen wärt. Und ich schätze es wirklich sehr, dass ihr direkt durchgefahren seid, um hier rechtzeitig anzukommen. Ich glaube, ich gebe euch ein langes Wochenende zur Erholung in einem schönen Hotel, das ich kenne, sobald dieses Treffen vorbei ist. Und das geht alles auf meine Kosten. Wie wär's damit? Nun, das ist schon okay, hörte ich mich selbst sagen. Es war doch nicht so eine schlimme Reise. Und wir freuen uns wirklich sehr, wieder hier bei der Arbeit zu sein. Und Dr. Meredith schreibt, die Wärme in seiner Stimme und sein Lächeln, die aufrichtige Liebe und die Fürsorge, die sich in seinen Augen ausdrückte, das hat mich dahinschmelzen lassen wie Butter in der Sonne. Was meine Einstellung so stark verändert hat, war einfach die Kraft einer aufrichtigen, dynamischen und kraftvollen Persönlichkeit. Es war die Persönlichkeit des Bosses. Und mit jedem Jahr, das vorbeiging, erkannte ich mehr, dass Persönlichkeit zumindest einer der wichtigen Gründe war, warum er zum Boss über eine so große und wachsende Organisation geworden war. Und wie steht es mit Ihnen? Kennen Sie die Grundlagen für den Aufbau einer freundlichen Persönlichkeit? Und da gibt es dann 5 Schlüssel, 5 verschiedene Gebiete zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Und das ist natürlich eines der Ziele im Rednerclub von Ambassador College. Diese Rednerclubs sind dafür gedacht, die gesamte Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und Dr. Meredith erwähnte 5 Bereiche oder Schlüssel. Der erste ist, einen Sinn für Humor zu entwickeln. Sie brauchen sie nicht niederzuschreiben. Einen Sinn für Humor entwickeln. Fürsorge und Mitgefühl entwickeln. Eine Liebe für andere zu entwickeln. Freundlichkeit und Dienstbereitschaft in Taten zu erweisen. Und der fünfte, Höflichkeit und Respekt. Und ein Aspekt, wie wir das ausdrücken können, ist, wenn wir andere Leute fragen, wie kann ich ihnen helfen? So müssen wir also die gesamte Persönlichkeit entwickeln. Und die Studenten am Ambassador College wurden manchmal dafür kritisiert. Und es wurde gesagt, die sind ja alle gleich, die haben keine eigene Persönlichkeit. Und natürlich waren sie nicht alle dieselben, aber sie hatten denselben göttlichen Charakter. Und so können wir uns fragen, haben wir alle dieselbe Persönlichkeit? Wir müssen alle Gottes Charakter entwickeln. Das ist grundlegend für uns alle. Das ist der Zweck unseres Lebens. Denn Gott schafft in uns einen vollkommenen, gerechten Charakter. Aber die Art, wie wir die Liebe Gottes ausdrücken, die Art, wie wir Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Glauben ausdrücken, das hängt von unserer eigenen Persönlichkeit ab. Wir haben alle verschiedene Gaben, verschiedene Talente und einen verschiedenen emotionalen Aufbau. Und so drücken wir es auf verschiedene Weise aus. Schlagen wir auf Sprüche Kapitel 16 und Vers 21. Sprüche Kapitel 16 und Vers 21. Wiederum, es gibt Unterschiede in der Kommunikation. Manchen fällt es leicht, viel zu lächeln. Andere haben ein Problem damit zu lächeln. Und ich möchte nur erwähnen, was Dale Carnegie in seinem Buch über die Bedeutung des Lächelns schreibt. Sein Buch hat den Titel, wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. Er schreibt auf Seite 63, auf einer Dinnerparty in New York war einer der Gäste, eine Frau, die gerade etwas Geld geerbt hatte, sehr darauf bedacht, einen gefälligen Eindruck auf andere zu machen. Sie hatte ein bescheidenes Vermögen angehäuft mit Diamanten und Perlen, aber sie hatte nichts in Bezug auf ihr Gesicht unternommen. Es strahlte eine Art Bitterkeit und Selbstsucht aus. Sie selbst erkannte nicht, was jeder andere wusste, nämlich, dass der Ausdruck, den man auf dem Gesicht trägt, viel wichtiger ist als die Kleider, die man am Leib trägt. Charles Schwab sagte mir, dass sein Lächeln $1 Million wert sei, und er hat diese Wahrheit wahrscheinlich noch zu gering ausgedrückt. Einer der angenehmsten Faktoren in seiner Persönlichkeit war ein attraktives Lächeln. Taten sprechen lauter als Worte. Und ein Lächeln sagt, ich mag dich. Du machst mich glücklich. Ich freue mich, dich zu sehen. Und es geschah oftmals, als ich gerade ans Ambassador College gekommen war und auf dem Campus umherlief und als ich mich etwas niedergeschlagen fühlte und dann kam eine schöne Kommilitonin mit einem wunderbaren Lächeln und sagte, Hallo Dick, wie geht's dir heute? Und so etwas baut einen wirklich auf, wenn man niedergeschlagen ist. Ein Lächeln kann einen großen Unterschied machen. Und ebenso machen unsere Worte einen großen Unterschied. Sprüche 16, Vers 21. Ein Verständiger wird gerühmt als ein weiser Mann. Und liebliche Rede mehrt die Erkenntnis. Oder wie es in der Moffat-Übersetzung heißt, ein weiser Mann wird als angenehm eingeschätzt. Und freundliche Worte verstärken seinen Einfluss. Vers 24. Freundliche Reden sind Honigseim, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine. Und Moffat sagt es, freundliche Reden sind Honigseim, sie sind süß und machen gesund. Und so sollen wir in unserem Reden Liebe, Freude und Frieden ausstrahlen. Wie Jesus in Johannes 7 gesagt hat, Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir müssen die Früchte von Gottes Heiligen Geist ausstrahlen. Liebe, Freude, Frieden, und sollen es durch unsere Persönlichkeit tun, sodass wir diese Wärme und Zuneigung ausdrücken können. Nummer 2, der zweite Bereich also, um ein wirkungsvollerer und vollständigerer Diener Christi zu werden, ist, entwickeln Sie Ihre Persönlichkeit. Der dritte Bereich ist, gebrauchen Sie Ihre Zeit weise. Gebrauchen Sie Ihre Zeit weise. Herr David Wakefield gab vor kurzem eine Kurzpredigt hier in Charlotte. Und er sagte, nehmen wir an, Sie erhalten jeden Tag $86.400 und Sie müssen sie jeden Tag ausgeben und am nächsten Tag bekommen Sie wieder $86.400. Nun, es war natürlich eine Analogie für die Sekunden, die ein Tag enthält. Es gibt 86.400 Sekunden in einem Tag und wie gebrauchen Sie diese Zeit? Epheser 5, Vers 15. Epheser 5 und Vers 15. Ich glaube, diese Schriftstelle ist Ihnen sehr vertraut. Wir hatten auch schon Predigten darüber. Epheser 5 und Vers 15. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Gebrauchen Sie Ihre Zeit also sinnvoll oder verschwenden Sie Ihre Zeit? Ich habe schon früher mal erzählt, wie ich in meiner Jugend vom CVJM zurückkam, wo ich trainiert hatte, und dann habe ich mich vor dem Fernseher fallen lassen und einfach nur noch entspannt. Aber ich habe dieses Verhaltensmuster geändert und mich dann lieber in den Sessel nahe dem Ofen gesetzt und dann lieber ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche gelesen. Und dann kam für gewöhnlich meine Frau und setzte sich zu mir auf den Schoß. So kann man also die Zeit nützlicher verbringen. Nicht nur mit Fernsehschauen, was ich auch manchmal tue, um die Nachrichten zu hören oder etwas von dem Geschichtskanal zu sehen oder National Geographic, wo es sehr interessante Programme gibt, aber natürlich nicht so interessant wie die Fernsehsendung Die Welt von Morgen, aber natürlich auch noch interessant. Gebrauchen Sie also Ihre Zeit weise. Und Joseph Cooper hat in seinem Buch Wie man mit seiner Zeit mehr erledigt bekommt, 1962 im Vorwort geschrieben, die indirekten Ursprünge dieses Buchs gehen zurück bis in meine Jugendjahre, wo ich den Spruch gehört hatte, willst du eine Aufgabe erledigt haben, so gib sie dem beschäftigsten Mann, um sie zu erledigen. Damals bemerkte ich, dass es oft so war, dass diejenigen, die am wenigsten erledigen, auch am wenigsten Zeit zu haben scheinen. Und ich habe das auch schon erlebt. Jemand, der beschäftigt ist, der aufmerksam ist und aktiv und die Dinge geordnet und planmäßig tut, kann effizient sein und viele Dinge erreichen. In Kapitel 1 dieses Buchs, Was ist der Wert einer Minute, schreibt er, John Quincy Adams schrieb im Alter von 9 Jahren an seinen Vater. John Quincy Adams war später der 6. Präsident der Vereinigten Staaten und im Alter von 9 Jahren schrieb er also an seinen Vater, meine Gedanken kreisen sich um Vogeleier und andere Nichtigkeiten und ich verliere mich darin. Mama hat Probleme damit, mich am Studieren zu halten. Ich weiß es und ich schäme mich dafür. Ich bin jetzt erst beim 3. Band von Rollins Geschichtsbuch. Ich schäme mich, weil ich den 3. Band von Rollins Geschichtsbuch noch nicht gelesen habe. Und ich habe mich entschlossen, diese Woche sorgfältiger zu sein. Und ich habe mir zur Aufgabe gesetzt, diesen Band diese Woche zumindest zur Hälfte durchzulesen. Ich wünschte, Sir, Sie würden mir schriftliche Anweisungen geben in Bezug auf den Gebrauch meiner Zeit und mir Rat geben, wie ich Studieren und Spielen proportionieren soll, und ich verspreche, diese Ratschläge bei mir zu behalten und zu befolgen. Was für eine erstaunliche Einstellung für einen 9-Jährigen, der seinen Vater fragt, der übrigens der 2. Präsident der USA war, John Adams, er fragt ihn, wie kann ich meine Zeit wirkungsvoll nutzen? Eine erstaunliche Einstellung für einen 9-Jährigen. Und ich bitte die 9-Jährigen hier nicht, eure Hand zu heben. Aber wir hatten schon ein paar Predigten, zum Beispiel Nummer 322, Die Zeit auskaufen von Dr. Winnell und die Predigt 561 von Bruce Tyler mit dem gleichen Titel, Die Zeit auskaufen. Wir müssen also die gesamte Persönlichkeit entwickeln. Sie kennen das Ende der Geschichte, aber lesen wir Prediger Kapitel 12 und Vers 13. Prediger 12 und Vers 13. Sie kennen das Sprichwort, man kann einem alten Hund keine neuen Tricks beibringen. Nun, wir wissen, dass das nicht stimmt und wir sind auch nicht alle alte Hunde. Wir sind vielleicht Senioren, aber wir lernen immer noch dazu. Und ich interessiere mich immer noch für Schachspielen, spiele auch gern am Computer Schach, interessiere mich fürs Fotografieren und habe ein Interesse für Poesie. Und ich hoffe, Sie alle erweitern Ihren Horizont, um Ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Um eine Persönlichkeit zu haben, die ein wirkungsvollerer Botschafter für Christus ist. Erinnern wir uns daran, dass Salomo mit allerlei Dingen experimentierte, Wein, Weib und Gesang und auch mit Architekturprojekten, mit landwirtschaftlichen Projekten, und er hat so sein ganzes Leben experimentiert und kam zu der Schlussfolgerung, Prediger 12, Vers 13, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Es gilt also für alle Menschen, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Und wir müssen die gesamte Persönlichkeit entwickeln, den ganzen Menschen, und ich hoffe, Sie entwickeln sich weiter und haben eine Vielzahl von Interessen und dass Sie sich selbst auch weiterbilden. Mir gefällt es zum Beispiel, kreativ tätig zu sein. Als Elfjähriger habe ich schon ein paar Ölgemälde gemalt, nachdem mein Großvater mir das beigebracht hat. Und ich habe sie irgendwo in einer Kiste verstaut und hoffe, sie eines Tages wieder zu finden. Aber mir gefällt es auch, Gedichte zu schreiben. Und ich möchte nur ein Gedicht mit Ihnen teilen, das ich in meinem letzten Jahr in der Highschool gedichtet habe. Das war in Connecticut. Und oberhalb von der Stadt gibt es dort einen Hügel. Und die Stadt hat viele rauchende Schornsteine von den Fabriken. Und an dem Tag, als ich auf diesem Hügel stand und die Stadt betrachtete, stieg dort der Rauch von den Schornsteinen auf, stieg in die Wolken und zeigte Sonnenstrahlen, wie sie vereinzelt durch den Rauch schienen. Und mit diesem Bild vor Augen hoffe ich, mich an das Gedicht erinnern zu können. Es ging etwa wie folgt: Hier auf dem Berg meine Augen die Stadt überfliegen, von Süden nach Westen über rauchende Fabriken. Der Rauch steigt hoch in die Wolken, wo er verweilt. Weiche Sonnenstrahlen schafft, als ob Gott uns mitteilt: Haltet inne, ihr Leute, und hört, was Gott sagt. Kommt auf den Berg zur Entspannung für einen Tag. Denn oben auf diesem Berg, geschaffen von seiner Hand, kommt Gott in dein Herz bei einem Blick auf sein Land. Nun, das war etwa vor 55 Jahren oder so, aber mir gefällt es immer noch, Gedichte zu schreiben. Und ich hoffe, wir alle können unsere Persönlichkeit weiterentwickeln, um die Zeit richtig zu nutzen, sodass wir wirkungsvollere Diener Jesu Christi werden können. Wir müssen die Zeit auskaufen und produktiver werden in unserem Dienen. Denken wir an die Predigt: Sind Sie ein treuer Diener? Predigt Nummer 518. Wir müssen unsere Verantwortung erkennen und sie erfüllen. Schlagen wir auf Offenbarung Kapitel 22. Offenbarung Kapitel 22 und Vers 12. Christus wird denen ihren Lohn bringen, die in ihrer Verantwortung treu geblieben sind. Offenbarung 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Gott gibt uns also das Geschenk des Heils, aber er erwartet, dass wir etwas hervorbringen, dass wir Werke tun und Früchte hervorbringen. Erinnern wir uns, Jesus sagte in Johannes 15, Vers 8, Johannes Kapitel 15 und Vers 8, Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Gott will also, dass wir aktiv sind, dass wir die Zeit richtig nutzen und produktiv sind im Dienste Christi. Wir haben jetzt kurz drei Bereiche angesprochen, wie man in Gnade und Erkenntnis Jesu Christi wachsen kann. Der erste war: Entwickeln Sie Ihren Geist. Der zweite: Entwickeln Sie Ihre Persönlichkeit. Und der dritte: Nutzen Sie Ihre Zeit weise. Nummer vier ist: Entwickeln Sie Ihren Charakter. Entwickeln Sie Ihren Charakter. Schlagen wir auf Psalm 51. Ich habe bereits kommentiert, dass es das ist, was Gott und Christus mit uns tun, dass Gott in uns seinen vollkommenen, gerechten, heiligen Charakter entwickelt. Erinnern wir uns, Petrus sagte in 1. Petrus, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 16, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und David flehte Gott an im Psalm 51 und Vers 12. Psalm 51 und Vers 12. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Gott ist der große Schöpfer und er schafft in uns vollkommenen, gerechten Charakter. Herr Herbert Armstrong schrieb eine klassische Beschreibung heiligen Charakters in dem Buch Geheimnis der Zeitalter, Seite 61. Dort schrieb Herr Armstrong: Vollkommener, heiliger und gerechter Charakter ist die Fähigkeit eines Individuums, den wahren und richtigen Weg vom falschen zu unterscheiden, sich freiwillig und bedingungslos Gott und Gottes vollkommenem Weg zu unterwerfen, sich Gott völlig zu ergeben und entgegen aller Versuchung, entgegen aller Selbstsucht das Richtige dann auch leben und tun zu wollen. Auch dann ist solch heiliger Charakter noch ein Geschenk von Gott. Er wird dem Individuum zuteil, wenn es sich Gott ganz unterstellt. Und wiederum, Gott hat uns einen freien Willen gegeben und er erwartet, dass wir das Richtige tun wollen. Herr Armstrong schrieb weiter: Tatsächlich kann dieser vollkommene Charakter nur von Gott kommen. Er pflanzt ihn dem Individuum mit dessen Wollen ein. Zum Teil erst nach schweren Prüfungen und Bewährungsproben. Ich bin darauf so ausführlich eingegangen, weil es sich dabei um das wichtigste Ziel zur Verwirklichung des göttlichen Planes handelt. Und wir alle haben diesen Prozess durchlaufen, wo wir herausgefordert wurden, wo wir in Versuchung geraten sind und wir müssen tun, was richtig ist. Und ich habe daraus 4 Punkte zusammengetragen, wie man göttlichen, heiligen Charakter aufbaut. Punkt 1 ist die Bereitschaft und Fähigkeit, das Richtige und das Falsche unterscheiden zu können. Die meisten in der Welt heute interessiert es überhaupt nicht, was richtig und was falsch ist. Außer was ihre Freunde sagen, was in Ordnung ist. Wenn ihre Freunde sagen, es ist in Ordnung, Drogen zu nehmen, es ist in Ordnung, außerehelichen Sex zu haben, und das ist deren Standard für Gerechtigkeit, aber es ist keine Gerechtigkeit, sondern Bosheit und Sünde. Nummer 1 ist also die Bereitschaft und die Fähigkeit, das Richtige vom Falschen unterscheiden zu können. Nummer 2 ist die Selbstverpflichtung, sich dafür zu entscheiden, das Richtige zu tun. Die Selbstverpflichtung, sich dafür zu entscheiden, das Richtige zu tun. Und viele von uns hatten darin eine Herausforderung, den Sabbat zu halten, auch auf die Gefahr hin, den Arbeitsplatz zu verlieren. Aber wir wissen, dass es richtig ist, den Sabbat zu halten. Und so müssen wir uns selbst verpflichten, ich werde den Sabbat einhalten. Selbst wenn es bedeutet, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Nummer 3, der dritte Punkt, widerstehen Sie allen Versuchungen, Kompromisse einzugehen. Widerstehen Sie allen Versuchungen, Kompromisse einzugehen. Wenn Ihr Vorgesetzter sagt, alles, was Sie tun müssen, ist nur eine halbe Stunde am Sabbat zu arbeiten und Sie können Ihren Arbeitsplatz behalten, dann ist das eine Versuchung. Aber Sie müssen dieser Versuchung widerstehen. Und der vierte Punkt ist es, eine richtige Lebensweise zu praktizieren, bis sie zur Gewohnheit wird. Die richtige Lebensweise praktizieren, bis sie verinnerlicht ist und zur Gewohnheit wird. So beginnen wir tatsächlich, Gottes Charakter zu praktizieren. Wir überwinden täglich mit dem Schwert des Geistes, also mit dem Wort Gottes. Und wir müssen Satan, die Gesellschaft und uns selbst überwinden, was natürlich auch die Tage der ungesäuerten Brote uns lehren. Und was wir gehört haben in Dr. Meredith's Predigt, Predigt Nummer 595, Satan überwinden. Schlagen wir auf 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 14. Weil es wiederum hier eine Verheißung ist, die Dr. Pierre erwähnt hat, in Gottes Wort finden wir so viele Verheißungen. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 14. Wir können überwinden, wir sind zwar physisch schwach, aber Gott hat uns geistliche Kraft gegeben. 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Lesen wir jetzt 1. Johannes 2, Vers 14. 1. Johannes 2, Vers 14. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark. Wenn wir sagen, ich bin so physisch schwach, ich kann Gott nicht gehorchen. Nein, Gott sagt, ihr seid stark. Warum? Weil das Wort Gottes in euch bleibt. Und ihr habt den Bösen überwunden. Wir können also überwinden, können siegreich sein, wegen der Kraft Christi in uns. Es gibt noch andere Gebiete im Leben, wo wir Charakter entwickeln können. Und manchmal braucht es viel Mut, das zu tun. Für junge Leute, für Teenager würde ich ein Buch empfehlen, das den Titel trägt »Ich fordere dich heraus« von William Danforth. Und es gibt dort einige Abschnitte, zum Beispiel »Ich fordere dich heraus, Abenteuer einzugehen«, »Ich fordere dich heraus, Dinge zu tun«. Und Herr Rod McNair hat einen Artikel geschrieben »Können Sie schwierige Dinge tun?« Das war der Leitartikel in einer unserer Zeitschriften Tomorrow's World. »Sind Sie bereit zu versuchen, schwierige Dinge zu tun?« Ich fordere dich heraus, stark zu sein. Ich fordere dich heraus, kreativ zu denken. Ich fordere dich heraus, eine magnetisierende Persönlichkeit zu entwickeln. Ich fordere dich heraus, Charakter aufzubauen. Ich fordere dich heraus, mit anderen zu teilen. So möchte ich Sie ermutigen, dieses Buch Teenagern zu schenken. Es ist sehr inspirierend und motivierend. Und wenn wir die Bibel betrachten, erkennen wir, diejenigen, die schwach waren, wurden stark. Wir erkennen, dass es in der Bibel Personen gab, die genauso menschlich waren, genauso fehlerhaft wie Sie und ich, und dennoch durchliefen sie dramatische Wandlungen in ihrem Leben. Betrachten wir zum Beispiel Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 60. Sie kennen die Geschichte. Apostelgeschichte 7, Vers 60. Stephanus hatte freimütig gegen den Sanhedrin gesprochen. in Apostelgeschichte Kapitel 7. Und plötzlich, statt die Erzählung der Geschichte Israels fortzuführen, beginnt er, den Sanhedrin anzuklagen. Und so bringen sie ihn nach draußen, beschuldigen ihn der Gotteslästerung und wollen ihn steinigen. Und so kniet er nieder, Apostelgeschichte 7, Vers 60, er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Was für eine dramatische Veränderung in der Einstellung. Während die Steine gegen seinen Schädel schlagen und auf seine Brust, nachdem er ihnen gesagt hatte, dass sie Heuchler seien, dass sie dem Heiligen Geist widerstanden hatten. Und während sie ihn hinrichten, sagt er zu Gott, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Könnten Sie das tun? Haben Sie sich geistlich so deutlich verändert, dass Sie jetzt reif sind, dass Sie auch sagen könnten, wenn Sie hingerichtet werden würden, Gott vergib meinen Hinrichtern. Es ist nicht in der Bibel, aber in der Geschichte, die von Eusebius aufgeschrieben wurde. Jakobus, der Bruder des Herrn, war ein maßgebender Führer in der Gemeinde in Jerusalem. Und ihm wurde auch gesagt, er solle seinen Glauben widerrufen. Und sie warfen ihn von der Tempelmauer herunter. Und dadurch starb er nicht ganz. Und gemäß der Geschichte, wie Eusebius sie berichtet, das war Jakobus, der Bruder, der Jesus noch verhöhnt hatte. Das war in Johannes Kapitel 7. Aber als er ihn auferstanden gesehen hatte, in Apostelgeschichte Kapitel 1, wo sie im oberen Zimmer versammelt waren, mit den Brüdern und Maria, seiner Mutter, er hatte den auferstandenen Christus gesehen. Und er wurde bekehrt und wurde zu dem Apostel Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Und es wird berichtet, dass während sie ihn am Boden noch zu Tode prügelten, sagte auch er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So hat also nicht nur Stephanus seinen Hinrichtern vergeben, sondern offensichtlich der Apostel Jakobus ebenfalls. So müssen also auch wir dramatische Veränderungen in unserem Leben vornehmen. Und viele von uns leiden vielleicht. Und wir beten darum, dass Gott unsere Leiden erleichtert. Auch jetzt, 1. Petrus Kapitel 4. Und hier spricht das gesamte Kapitel von Leiden. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 1. Und dann Vers 13. Und Vers 15 bis 16. Aber es endet hier in Vers 19. 1. Petrus 4, Vers 19. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Vertrauen wir darauf, dass Gott in uns schöpferisch tätig ist, dass er seinen vollkommenen, gerechten Charakter in uns hervorbringt? Während wir also leiden, weil Gott weiß, was wir brauchen, und halten Sie Ihren Finger hier, während wir kurz Jakobus aufschlagen und in Jakobus lesen, Jakobus Kapitel 1, Vers 2, in Jakobus Kapitel 1 und Vers 2. Jakobus Kapitel 1 und Vers 2. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Sind sie in dieser Weise vollkommen? Sind sie vollständig? Sind sie geistlich reif, sodass auch wir vollkommen sind und kein Mangel an uns ist? Wir vertrauen also darauf, dass Gott in uns seinen vollkommenen Charakter erschafft. Und ein Teil dieses Prozesses dürfte es sein, Geduld zu lernen, während wir leiden. 1. Petrus 4, Vers 19 zeigt aber noch ein weiteres Element, das oftmals übersehen wird. Die, die nach Gottes Willen leiden, ihn ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer, sollen auch weiterhin Gutes tun. Mit anderen Worten, selbst während wir leiden, können wir das nicht als Entschuldigung dafür nehmen, nicht mehr Gutes zu tun. Wenn sie können, während sie leiden, sollen sie weiterhin Gutes tun. Das ist ein Teil des schöpferischen Prozesses für Gottes Charakter. Und ich weiß, es ist sehr schwierig, wenn wir selbst leiden, dass wir weiterhin Gutes für andere tun. Früher in den 1960er Jahren, als wir ein Besuchsprogramm in Big Sandy, Texas hatten, war Leroy Neff der Pastor der Shreveport-Louisiana-Gemeinde und dort hatten wir zwei Paraplegiker in der Louisiana-Gemeinde und sie kamen jeden Sabbat zur Versammlung, auf einer Bahre. Sie konnten ihre Arme und Beine nicht bewegen, aber sie kamen jeden Sabbat zur Versammlung und sie hatten ein Geschäft mit alten Büchern. Wenn sie also ein Buch suchten, konnten sie sie anrufen und sie schafften es, Telefonate anzunehmen. Wenn sie zum Beispiel ein Buch suchten, das 1944 veröffentlicht wurde, in Bezug zum Beispiel auf die Luftwaffe, und sie fanden für sie das Buch. Sie hatten auch weiterhin Gutes getan, obwohl sie selbst litten. Und Gott will auch, dass wir diese Art Charakter haben. Und wenn wir auch leiden, können wir um Heilungen bitten. In meinem Auto habe ich eine CD von Roger Bryant mit inspirierenden Liedern. Meine Frau und ich haben sogar tatsächlich auf dem Weg hierher Lieder davon gehört. Und eines der Lieder daran ist: Es ist ein Balsam in Gilead. Und ein Balsam ist eine heilende Salbe. Und es ist sehr inspirierend, das Lied zu hören. Ich lese Ihnen einfach die ersten beiden Verse vor. Manchmal fühle ich mich entmutigt und ich glaube, meine Arbeit ist umsonst. Doch dann belebt der Heilige Geist meine Seele wieder. Und dann kommt der Refrain. Es ist ein Balsam in Gilead, um die Verwundeten gesund zu machen. Es ist ein Balsam in Gilead, um die von Sünden kranke Seele zu heilen. Und dann kommt der zweite Vers. Kannst du nicht predigen wie Petrus? Kannst du nicht beten wie Paulus? Bekenne nur die Liebe Jesu und sage, er starb für uns alle. Und dann wieder der Refrain. Es ist ein Balsam in Gilead, um die Verwundeten gesund zu machen. Es ist ein Balsam in Gilead, um die von Sünden kranke Seele zu heilen. Gott kann also die Verwundeten gesund machen. Er kann die von Sünden kranke Seele heilen. Und manche von ihnen fühlen sich vielleicht so. Und natürlich ist das Balsam hier eine geistliche heilende Salbe, durch Gottes Heiligen Geist. Erinnern wir uns, wie wir in Jakobus Kapitel 1 gelesen haben, die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Sie können vollkommen sein, wenn sie zu Gott beten, dass er seinen Heiligen Geist ausgießt, in ihr Herz und in ihren Geist. Denken wir an Römer Kapitel 5, Vers 5. Römer Kapitel 5 und Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und ich stelle Ihnen die Frage, sind Sie vollständig gesund? Oder fehlt etwas in Ihrem Leben? Und es braucht Zeit zu wachsen und reif zu werden. Es gibt einen interessanten Kommentar, der im Englischen als Gedicht verfasst ist, mit dem Titel Ich bin 80. Und Dr. Meredith hört das vielleicht ganz gerne, denn er ist jetzt 80. Heute, gütiger Gott, bin ich 80 und es gibt noch viel, was ich nicht getan habe. Ich hoffe, lieber Gott, du lässt mich leben, bis ich 81 bin. Aber dann, wenn ich dann noch nicht alles geschafft habe, was ich tun wollte, könntest du mich hier lassen, bis ich 82 bin? Es gibt so viele Orte, die ich noch sehen möchte. Glaubst du, es wäre möglich, noch bis 83 zu leben? Die Welt verändert sich so schnell und es gibt so viel, was noch zu erleben wäre. Ich mag es sehr gerne zu leben, bis ich 84 bin. Und wenn ich dann noch am Leben bin, würde ich auch gerne bleiben, bis ich 85 bin. Und mehr Flugzeuge werden dann in der Luft sein und ich möchte gerne noch da sein, um zu sehen, was mit der Welt geschieht, wenn ich 86 bin. Ich weiß, lieber Gott, es ist viel, was ich verlange und es kann auch im Himmel sehr schön sein, aber ich würde auch gerne noch hier bleiben, bis ich 87 bin. Ich weiß, zu dieser Zeit werde ich nicht schnell sein und ich werde manchmal zu spät kommen. Aber es wäre sehr angenehm, noch um den Weg zu sein, wenn ich 88 bin. Und ich werde so viel gesehen haben und eine wunderbare Zeit gehabt haben. So bin ich sicher, dass ich bereit bin, die Welt zu verlassen, wenn ich 89 bin. Vielleicht. Nun, es braucht Zeit, an göttlichem Charakter zu wachsen. Es braucht eine Lebenszeit. Und natürlich müssen wir die Zeit ausnutzen und angefüllt sein mit Gottes Heiligen Geist. Schlagen wir also auf Epheser Kapitel 5 und Vers 18. Epheser Kapitel 5 und Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und wiederum, Gott sucht Menschen auf der ganzen Welt, Johannes 4, Vers 24, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott sucht auf der ganzen Welt nach solchen Leuten und er fragt sich, gibt es irgendjemanden hier auf der Welt, der mich im Geist und in der Wahrheit anbetet? Und um das zu tun, müssen wir Gottes Geist haben. Aber wie drückt sich dieser Geist aus? Epheser 5, Vers 19. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen Und manche von ihnen sagen vielleicht, ich kann nicht gut singen, aber sie können Psalm 23 auswendig lernen und rezitieren oder Psalm 100. Herr Chuck Lowe hat mir gerade ein E-Mail geschickt mit einem Videoanhang, in dem ein kleines Mädchen von etwa 3 oder 4 Jahren Psalm 23 aufsagt. Das ist wirklich schön anzusehen. Wenn also sogar 3- und 4-Jährige Psalm 23 zitieren können, dann können wir das auch. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ist also auch wichtig, dankbar zu sein und Dank zu sagen, alle Zeit und für alles, gegenüber Gott dem Vater im Namen des Herrn Jesus Christus. Und Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wir wachsen an Gottes Charakter, um es nochmal zu sagen, wenn wir angefüllt sind mit Gottes Heiligen Geist. Wir beten füreinander. Kolosser 4 zeigt wiederum, Kolosser 4, Vers 12, wo Epaphras in Gebeten darum rang, dass die Kolosser vollkommen und erfüllt sein konnten, dass sie geistlich reif sein konnten. Kolosser 4 und Vers 12. Und ich denke dabei auch an Geschwister, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, für alle in ihrer Gemeinde zu beten. So jemand war Epaphras. Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist. Ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Gibt es also etwas, was in unserem Leben fehlt? Wenn wir füreinander beten, können wir diese Vollkommenheit erreichen. Können wir mehr Glauben haben und diese Zuversicht. Und das Bibelstudium wird in 2. Timotheus hervorgehoben, nur ein paar Seiten weiter. 2. Timotheus Kapitel 3 und Vers 16. Und was ist der Zweck, warum wir die Schrift studieren? 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Gott hat uns also berufen, um in Gnade und Erkenntnis Jesu Christi zu wachsen. Er will, dass wir göttlichen Charakter entwickeln. Was ist also der letztendliche Schlüssel für das Wachstum von göttlichem Charakter? Wir haben es immer wieder gehört, und er ist, dass unser Herz im Werk Gottes ist, dass wir beten für Gottes Werk. Erinnern wir uns, Jesus sagte in Johannes Kapitel 4, Vers 32, Johannes Kapitel 4, Vers 32, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Und die Jünger dachten dabei an physische Speise, aber Jesus sagte, Vers 34, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. So müssen wir also beten für mehr Arbeiter für die Ernte, für mehr offene Türen für das Evangelium, müssen Gott um Heilungen anflehen, wie Dr. Meredith uns aufgerufen hat vor 2 Wochen. Wir müssen beten für die Gabe des Heilens, beten auch für die öffentlichen Bibelvorträge und dass wir darum beten, dass Gott seine Schöpfung in uns vollendet. Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1, wiederum eine der wunderbaren Verheißungen, dass Gott uns nicht fallen lassen wird. Philipper Kapitel 1. Und lesen wir Vers 3. Philipper Kapitel 1, Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Vers 6, und ich hoffe, Sie haben das unterstrichen. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Und ich habe die Frage am Anfang gestellt, sind Sie vollständig? Sind Sie gesund? Oder fehlt etwas in Ihrem Leben? Und wir haben kurz 4 Bereiche besprochen, wo wir uns weiterentwickeln können. Bereiche, die Ihnen helfen können, vollständiger, geistlich gesund zu werden und wirkungsvollerer Diener zu werden. Nummer 1 war, entwickeln Sie Ihren Geist. Nummer 2, entwickeln Sie Ihre Persönlichkeit. Nummer 3, gebrauchen Sie Ihre Zeit weise. Und Nummer 4, entwickeln Sie Ihren Charakter. Nun, Gott hat uns berufen, ein Licht in der Welt und das Salz der Erde zu sein. Wir müssen die Früchte von Gottes Heiligem Geist ausstrahlen und einen vollständigen, reifen Charakter in unserem Leben reflektieren. Schlagen wir auf 2. Korinther Kapitel 3 und Vers 18. 2. Korinther Kapitel 3 und Vers 18. Wenn jemand sie sieht, sieht er Gottes Wesensart in ihnen? 2. Korinther 3 und Vers 18. Hier spricht es davon, wie Mose vom Berg herunterkam und sein Gesicht verhüllt hatte, aber diejenigen, die Mose gelesen haben, hatten einen Schleier über ihrem Herzen. Und es heißt in Vers 18, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einen Spiegel. Und wir werden verklärt in seinem Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Wir werden umgewandelt in die Wesensart und den Charakter und den Geist Christi. Schlagen wir noch eine letzte Schriftstelle auf. Kolosser 2 und Vers 6, was ich schon erwähnt habe, was die Schlüsselstelle dieser Predigt heute ist. Kolosser Kapitel 2 und ab Vers 6. Wenn Sie sich unvollständig gefühlt haben, wenn Sie fühlen, dass etwas in Ihrem Leben fehlt, dann freuen Sie sich an Ihrer Beziehung zu Christus. Kolosser 2 und lesen wir Vers 10. Wie es in der Interlinearbibel heißt, ihr seid in ihm erfüllt, in Christus, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Geschwister, streben wir also danach, ausgewogen zu sein, wirkungsvoll, vollständig und erfüllt in Christus.